Ich lese uns vor der Predigt noch einen Auszug aus Psalm 32, und zwar die Verse 1 bis 7. Wie glücklich ist der, dem die Verfehlungen vergeben und die Sünde zugedeckt ist. Wie glücklich der Mensch, dem Jahwe die Schuld nicht zumisst und dessen Geist frei ist von Betrug. Solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib, denn unaufhörlich schrie es in mir. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt bei Tag und Nacht, und das hörte nicht auf. Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Und da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus. Ich will meine Vergehen bekennen, Jahwe. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben, das Böse bedeckt. Darum, wer dich liebt, der bete, wann immer er dich antreffen kann. Wenn dann die gewaltige Flut einbricht, ihm wird das Wasser nichts tun. Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt. Martina, Gottes Segen dir, und wir hören auf deine Predigt.
Einen wunderschönen guten Morgen euch zusammen. Hat euch schon mal jemand gefragt, was bringt dir eigentlich dein Glaube? Was nützt der dir? Was verändert der? Dürfen wir das überhaupt fragen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand so nach dem Nutzen von Glauben fragt. Ist das so ein innerliches Prickeln? Darf man das denn fragen? Geht es bei Glauben, bei der Beziehung mit Gott um einen Nutzen? Was ist, wenn diese Frage nach, was nützt es, eigentlich auch die Frage ist, was verändert sich? Was ist dann anders? Und manchem reicht dann auch die Antwort mit, du hast dann das ewige Leben. Vielleicht nicht, weil das ist noch so weit weg. Das ist außerhalb meiner Vorstellungskraft. Gibt es etwas, wo Glaube auch mit dem Hier und Jetzt zu tun hat? Jesus spricht an einer Stelle in einem Gleichnis von dem, was Glauben bringt. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Leben in ganzer Fülle. Oder in anderen Übersetzungen heißt es Überfluss, Übermaß. Und ich will euch heute Morgen in dieses Gleichnis der Tür oder der Türen mit hineinnehmen. Und ich lese uns den Text aus Johannes 10. Und ich lese ganz bewusst auch die ersten 6 Verse. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf, und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen, und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Und deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihm Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Jesus gebraucht hier das Bild von Schaf, Hirte, Schafstall und der Tür in unterschiedlichen Kombinationen. In diesen ersten Versen 1 bis 6, da gibt es die Tür und er erklärt, das ist die Tür zu den Schafen und die Diebe kommen durch die Fenster oder von irgendwo rein und nur der Hirte geht durch diese Türe, nur der Hirte wird vom Wächter eingelassen. Und dann haben wir die Verse 7 und 8, das erste Ich-Bin-Wort zur Türe, wo Jesus sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Und dann quasi ein drittes Bild, Verse 9 und 10, ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden und er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Es sind quasi drei Türbilder. Und ich möchte heute vor allem auf dieses Türbild in den Versen 9 und 10 eingehen. Im Alten Testament ist übrigens dieses Bild von der Türe auch oft ein Symbol dafür, dass es um den Zugang zu Gott geht. Also um Gottes Gegenwart. Und hier sagt Jesus, ich bin die Türe, ich bin der Zugang zu Gott. Aber was ist das für eine Türe? Was ist das für eine Türe, wenn eine Person sagt, ich bin die Tür? Es ist eine lebendige Türe. Das ist keine kalte Barriere, das ist keine, jetzt haben wir hier gar keine schwere Feuerschutztüre, ja, die ich mit aller Gewalt aufdrücken muss. Es ist eine Person. Sie ist lebendig. Eine Tür mit Herzschlag. Aber eine Person kann sich ja auch bewegen. Diese Türe kann sich bewegen. Das heißt, ich bin immer jemand, der so in Bildern denkt. Ich stelle mir gerade so ein Schattenspiel vor, wie das manchmal Kinder machen. Ja, einer macht eine Bewegung vor, der andere muss nachmachen. Wenn Jesus sich bewegt und ich will durch ihn durch, dann muss ich ja mit, sonst laufe ich ins Leere. Aber diese Tür kann auch auf mich zukommen. Eine lebendige Türe. Und diese Türe hat eine Verheißung. Die Verheißung, wer durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Und da muss ich an die Predigt von letzten Sonntag denken. Was es bedeutet, gerettet zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Aber dieses Bild hier geht weiter. Denn dann heißt es, er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich gehe also nicht nur einmal durch die Türe und bin im Stall, Prozess abgeschlossen, safe. Jesus spricht weiter, ein- und ausgehen durch die Türe. Dieses Ein- und Ausgehen, das war zur Zeit Jesu ein ganz starkes Bild für Sicherheit. Wenn ich einfach so ein- und ausgehen kann, dann droht mir keine Gefahr. Innen im Stall, ich kann das deuten als, da ist die Geborgenheit. Wenn die Tür der Weg ist in Gottes Gegenwart, dann ist drinnen Gottes Gegenwart. Ja, und was ist draußen? Alltag, Welt, Beruf, die Gefahr. Wenn wir in Sprüche 3, Vers 6 schauen oder 1. Samuel 18, Vers 16, dann ist dieses Ein- und Ausgehen auch ein starkes Zeichen für, da ist ein geordnetes und ein freies Leben. weiß nicht, wie es euch geht, manchmal ist für uns das Ordnung ist ja eher systematisch streng und frei ist ja für manche genau das Gegenteil, kreativ und Chaos. Ein geordnetes, freies Leben. Da ist also eine Sicherheit, da gibt es Planken, an denen ich mich orientieren kann. Da geht es aber auch um Freiheit. Für mich ist dieses Ein- und Ausgehen etwas, was mehr ist als nur innen ist die Geborgenheit Gottes, draußen ist die komische Welt. Sondern das hat auch mit zwei inneren Haltungen zu tun. Und ich habe mich auf die Suche gemacht und bin vor allem bei älteren Kirchenvätern drauf gestoßen, dass die sich damit auch schon auseinandergesetzt haben. Und einige, zum Beispiel Augustinus, schreibt dann auch, das Innen, das ist das Kontemplative. Also da, wo ich mich Gott bewusst hingebe, durch Stille sein, durch Gebet, aber auch durch Meditation, durch Singen, also all die verschiedenen Zugänge zu Gott, das ist im Innen. Und das Außen, das ist in die Wirkung gehen. Das, was ich da drinnen erlebt habe, mit rauszunehmen. Und umgekehrt nehme ich aber das, was ich da draußen erlebt habe, wieder mit rein. Das ist ein Prozess, das ist was Dynamisches. Das ist nicht, da ist es gut, da ist es schlecht, sondern beides zusammen ergibt das Leben. Beides zusammen ist Nachfolge. Nicht das eine und das andere, sondern es gehört zusammen und es befruchtet sich gegenseitig. Und so finde ich das auch spannend, dass hier in dem Vers steht, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also als würde dieses Hinein- und Hinausgehen bewirken, dass wir gute Weide finden. Aber was ist eigentlich eine gute Weide? Eine Weide ist für Tiere ja erstmal der Ort, wo es Nahrung gibt. Im Stall, gut, da wird mit Heu gefüttert oder ich bin ja im Allgäu aufgewachsen, die Kühe dort kriegen Silage. Aber wir alle lernen ja, so Weidemilch ist was Besonderes und wenn ihr schon mal in den Bergen wandern wart und frische Almmilch bekommen habt, Deborahs Augen strahlen sofort, die schmeckt einfach so viel anders. Also so richtig gute Kräuter, das ist echt eine gute Nahrung. Aber was gute Weide nicht bedeutet, ist Sicherheit. Es braucht trotzdem einen Hirten, der aufpasst, dass kein Raubtier kommt. Aber da draußen, das ist die Nahrung. Das ist die Bedingung für Wachstum, das Draußensein. Und würden Schafe 24/7 oder auch Kühe immer auf der gleichen Weide stehen, das wäre ganz schön blöd. Die wäre irgendwann mal keine gute Weide mehr. Die wäre kaputt. Da würde nichts mehr wachsen. Nur noch die Pflanzen, die die Tiere nicht fressen, die nicht gut für sie sind. Eine gute Weide ist also auch ein Ort, der sich verändert. Der ist nicht immer am gleichen Ort. Ich muss die auch irgendwann mal wieder verlassen. Das Gut läuft ab. Die ist irgendwann mal abgefressen. Wenn ich, ups, jetzt war ich einmal zu schnell. Wenn ich also diesen ersten Vers, diesen ersten Teil auf mich wirken lasse, dann verstehe ich, dass Jesus einen Prozess beschreibt. Ja, es gibt diesen Moment im Leben, wo ich einmal durch die Tür Jesus gehe und errettet bin. Wir bezeichnen das Bekehrung, Lebensübergabe, wie auch immer. Das kann manchmal ein ganz bewusster Schritt sein. Ich kann das in meinem Leben gar nicht so benennen, wann das genau passiert ist. Ich habe das Gefühl, das sind immer wieder so Blöcke, wo ich immer mehr verstehe und dann mal wieder zurück und wieder vor. Andere können das ganz klar sagen, an dem Tag. Und dann ist es aber ein, ja, nicht drinbleiben und nichts passiert mehr, dann beginnt dieses Hin- und Hergehen. Da beginnt es, in die Gegenwart Gottes zu gehen und auf diese Weide zu gehen. Und beides brauche ich, um zu wachsen. Beides hat mit Beziehung und mit Bewegung zu tun und es hat mit Veränderung zu tun. Das, was vielleicht am Anfang deines Glaubens eine gute Art war, Gott zu verstehen, das kann sich ändern. Ich weiß noch, als so bei mir das mit Thema bewussterem Glauben losging, also ich bin in der katholischen Kirche aufgewachsen, das war irgendwie schon immer klar, dass es da irgendwas gibt und ich fing an, Fragen zu stellen. Dummerweise dann einem Pfarrer, der damit nicht so gut umgehen konnte. Also ich weiß noch, in der dritten Klasse hieß es dann mal, das musst du nicht wissen, du bist eine Frau. Es war nicht so prickelnd, mich dann dabei der Stange zu halten. Aber dann hat meine Schwester Leute aus dem EC kennengelernt und wir sind da reingewachsen. Und da war da Lobpreis. Und ich als Musiker, ja, voll dabei. Und das war mein erster Zugang. Ja, das war cool, das war die Musik. Gleich mal, ich glaube mit 11 war ich, da war in Memmingen riesen CVJM-Tagung mit, damals mit den Kings Kids Chor von 1000 Leuten. Ha, da wollte ich mit, da wollte ich dabei sein. Das war cool. Aber da wollte ich dabei sein, weil das so cool war, was die machen. Nicht unbedingt, weil ich schon verstanden habe, was das bedeutet. Später gab es dann mal eine Phase, da war es das Bibellesen, dann war es das nicht mehr. Und so verändert sich das, was die gute Weide für dein geistiges Leben sein kann. Oder auch Wohnorte. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Süddeutschland verlasse. Arbeitsstellen. Dienststellen, Aufgaben in der Gemeinde, was mal gut war, kann sich auch verändern. Die gute Weide kann sich verändern. Das hat nichts damit zu tun, dass du versagst oder was nicht verdienst, sondern weil man Weiden wechseln muss, um zu wachsen, um neue Nahrung zu kriegen. Hinein und hinaus gehen, gute Weide finden, ein Prozess, ein Gehen, ein zur Ruhe kommen, ein Wiedergeben, ein Nahrung aufnehmen. Ich finde das ja spannend, ne? Nahrung aufnehmen draußen, aber Gegenwart Gottes drin, also das gehört irgendwie zusammen. Ich habe schon überlegt, ist dann die gute Weide auch beides? Also ist eine gute Weide auch eine Weide, wo ein guter Stall ist? Ja, und dann kommt der Vers, der plötzlich nicht mehr so prickelnd klingt. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und zum Verderben zu bringen. Spannenderweise ist ja vorher von den Dieben und den Räubern die Rede und hier ist es der Dieb. Nehmen wir die ersten Verse, dann legt sich so nahe, dass es hier um die falschen Lehren geht. Aber auf die haben ja die Schafe nicht gehorcht. Also im ersten Teil nicht und auch nicht in Vers 7 und 8. Aber hier, das klingt für mich nach einer Warnung, dass es doch einen gibt, der kommt. Und ich muss an den Durcheinanderbringer denken, an Satan, der in diesen Prozess hineinkommen will, von hinausgehen und hineingehen und von der guten Weide. Und wenn drinnen das die Gegenwart Gottes ist, und draußen meine Nahrung. Was ist, wenn dieser Dieb Interesse hat an meinem Innersten? An meiner inneren Haltung? An meinen Gedanken? An meinen Charakterzügen? Was ist, wenn es an dieser Stelle darum geht, um die Dinge, die das gute Maß verloren haben? Die sündig sind. Also sündig heißt ja nicht Gottes Plan entsprechend. Gott hat uns mit ganz vielen Emotionen und Fähigkeiten ausgestattet. Und die hat er sich erstmal ganz schön gut gedacht. Aber wir leben in der gefallenen Welt und sie sind nicht mehr nur gut. Aus Liebe mit Eifersucht. Oder auf der anderen Seite vom Pferd, Ablehnung. Und ich finde am schlimmsten Gleichgültigkeit. Wenn dich jemand ganz tief verletzt ist, dann ist manchmal die Reaktion, der ist mir doch jetzt ganz egal. Ist er natürlich nicht, weil ich beschäftige mich ja trotzdem noch mit ihm. Aber dieser Versuch, dass er mir gleichgültig ist, ist unser Versuch, ihm die Liebe, die Tatsache, dass er uns beeinflussen kann, dass er uns was bedeutet, zu entziehen. Die Fähigkeit zu denken, tolle Gabe von Gott, aber nicht mehr toll, wenn ich meine, ich wüsste schon alles und nur andere sind blöd. Oder nicht mehr toll, wenn ich alles zerdenke und nur noch wie in so einem schwarzen Loch bin. Ich kann mich daran erinnern, als ich in München angefangen hatte zu studieren, habe ich mal gesagt, ich lese die Bibel von vorne bis hinten durch. Es gibt eine Seite in diesem Tagebuch aus dieser Zeit, die ist nur schwarz, weil ich an einer Stelle plötzlich hing. Ich glaube, es waren bei den Plagen und ich habe sie nicht mehr verstanden. Ich habe nicht mehr verstanden, warum das eine nach dem anderen folgt und habe wirklich diese Seite schwarz gemalt und habe nachts meinen Schwager, der Theologe ist, angerufen und hat gesagt, hier ist gerade was. Und er hat gesagt, klapp die Bibel zu, hör auf zu denken. Ja, also das war schon so ein Extrem, dieses Zerdenken oder Wortklaubereien zu betreiben. Der ein oder andere weiß es von euch, im eigentlichen gelernten Beruf bin ich Literaturwissenschaftlerin und also Literaturwissenschaftler können sich über ein Wort 15 Tage unterhalten, kein Problem. Ja, das macht zwischendrin Spaß, aber manchmal ist auch die Frage und Erkenntnisgewinn. Dass du einzigartig geschaffen bist, ein Individuum in Gottes Augen, tolle Sache. Aber wenn es dich glauben lässt, du bist der Nabel der Welt, ist es nicht mehr so gut. Oder mein Glück muss an erster Stelle stehen. Oder die andere Seite vom Pferd, ich bin da unten und alle anderen sind da oben. Minderwertigkeitskomplex. Oder ich brauche den Respekt von den anderen, die müssen mir was geben, damit ich mich gut fühle. Andere Seite, ich muss die anderen niedermachen, denen erzählen, was die alles falsch machen, damit ich hochkomme. Alles das, wo Dinge, die Gott erstmal gut gedacht sind, ihr gutes Maß verlieren und nicht mehr gute Weide sind und nicht mehr gute Nahrung sind. Das führt ins Verderben. Wenn ich durch die Türe Jesus gehe, dann kann ich die nicht alle mitschleppen. Dann bleibe ich da manchmal kleben. Aber auch umgekehrt, Jesus ist die lebendige Türe. Manchmal kann er sich mir anpassen, dass ich trotz meinem ganzen Gepäck durchpasse und er was sortiert. Ich finde das beruhigend, dass diese Türe irgendwie beides kann. Und manchmal ist das Einzige, was es braucht, meine Bereitschaft, dieses innere Gott gegenüber zu öffnen. Das ist kein tolles Gefühl, sich einzugestehen, dass man mal wieder nur zu stolz war. Oder nicht loslassen kann. Ich weiß nicht, wie es euch so manchmal geht. Ich habe manchmal so Tage, da habe ich einfach so ein Bäh-Gefühl. Es ist noch nicht mal ein Gefühl, es ist einfach nur so ein, irgendwie alles komisch. Und ich habe gelernt, da reinzuspüren und zu merken, das hat bei mir ganz viel mit Ängsten zu tun. Und, jetzt verrate ich euch was, falls ihr es noch nicht wisst, Kontrolle. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo nicht alles so toll war und das Wichtigste war, vorher zu wissen, wann die Eltern austicken. Vorher zu sehen, wenn was schief läuft, alles abzuscannen, alles zu kontrollieren, habe ich zur Meisterschaft getrieben. Habe es teilweise sogar zu meinem Beruf gemacht, ohne dass es mir gut tut. Das zu merken, dass gerade mich nur was nervt, weil ich mal wieder spüre, dass ich Mensch bin und Dinge nicht unter Kontrolle habe. Das ist nicht toll, mir das einzugestehen. Ich warte ja immer auf den Moment, wo es mir mal leichter fällt. Also wenn jemand da ein Geheimnis kennt, gerne. Ich nehme es genauso in die Schublade für Geduld. Wer sie hat, meine ist leer. Und das mitzunehmen und damit durch die Türe Jesus zu gehen, in dem Wissen, da darf ich mich verändern, aber manchmal fordert er mich halt heraus und sagt auch, nee, ich bin jetzt so, jetzt lass mal los. Du nimmst das nicht schon wieder mit rein. Lass das mal draußen. Und so stellt mir der Text die Frage, welche Diebe rauben mir eigentlich gerade diese gute Weide? Was ist es Zeit, heute vielleicht mal loszulassen? Und dann kommt etwas, was ich eben so stark finde. Jesus setzt nochmal eine Klammer. Dieses Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden, er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden, kriegt quasi nochmal einen Doppelpunkt, ein Ausrufezeichen, damit eben das, was der Dieb will, nicht passiert, sagt Jesus. Versteht ihr es nicht? Ich bin gekommen, damit ihr euch Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle, im Übermaß. Und das Wort, was hier im Urtext für Leben steht, Zoe, das ist sozusagen ein zweites Wort für Leben anstelle von Bios. Bios ist so das Leben im Allgemeinen, das, wir würden sagen das biologische, das rein körperliche Leben. Aber Zoe, das ist mehr. Das ist das ganze Lebensprinzip von Seele, Geist und Körper. Also dein ganzes Sein, alles, was dich ausmacht, von der kleinsten Zelle bis zu deinem Denken, deinem Fühlen, deinem Herzschlag, das alles, dieses Leben, das sollst du in Fülle haben. Und das hast du nicht in Fülle, wenn der Dieb kommt und du das Maß verlierst. Dann ist da was eingeschränkt. Solange du immer guckst, was alle anderen machen, kannst du nicht wertschätzen, was du hast. Solange du kontrollieren willst, es ist anstrengend, Leute. Dann hast du nicht Freiheit, dann kannst du nicht tanzen, nicht singen, das geht nicht. Dieses Zoe sagt, das ist übrigens das wertvollere Leben. Das ist das wahre, ich habe auch gelesen, das göttliche Leben. Ja, das freiere Leben. Und das sollen wir eben im Überfluss haben. Das Wort, das hier für ganze Fülle oder Überfluss steht, das kann auch bedeuten über das Gewöhnliche hinaus. Also etwas Besonderes, überfließend oder auch über das Notwendige hinaus. Und das Spannende finde ich, dass dieses Wort an verschiedenen Stellen im Neuen Testament vorkommt und es kann positiv und negativ sein. Und hier ist es für mich dieses mehr, als du dir vorstellen kannst. Mehr als Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, entdecken können. Da steht nicht perfekt. Da steht nicht, auf der Weide ist keine Gefahr. Aber da steht mehr als gewöhnlich zu entdecken ist im Leben. Weil du beide Seiten kennst. Du kennst den Stall und du kennst die Weide. Du kennst den, der dir Freiheit gibt und die Sicherheit gibt. Und du gehst durch diese Tür hin und her und das, was der Dieb dir rauben will, das kann in deinem Leben heil werden. Ich finde es so spannend, Wortspielerei. Ist euch schon mal aufgefallen, Heilung und Heiligung, dass da nur zwei Buchstaben mehr sind? Wenn ich durch diese Türe gehe, hin und her gehe, auf die Weide und in den Stall, mir dieses Leben in seinem Übermaß schenken lasse, dann brauche ich die Diebe nicht mehr. Dann sind das nur noch Gewohnheitshandlungen. Gewohnheiten abzulegen ist schwer, ich weiß. Aber da gibt es eine neue Perspektive. Eine, die mir erlaubt, dass ich da hinsehen kann, ohne dass es so schlimm wird. Also wenn du mir jetzt sagst, hör auf zu kontrollieren, dann sage ich ja, und was ist die Alternative? Dann kann ich das nicht. Aber wenn ich verstehe, hör auf zu kontrollieren, du hast es sowieso nicht im Griff, aber guck mal, da ist Gott und der liebt dich und dem darfst du vertrauen und damit, also zumindest in meinem Leben wird damit nicht alles Honigschlecken, Eierkuchen, ja, aber da ist immer noch einer, wo ich am Ende sagen kann, oh, ich hack mich bei dir ein und du musst doch, also wenn einer, dann du, irgendwie dabei sein. Das ist die einzige Chance für mich, nicht zu kontrollieren. Weil ich diesen Hirten kenne. Das Gegenteil von Leben ist übrigens Tod. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Leben in unserem menschlichen Auge. Aber diese Fülle, die ist da. Und wir dürfen darauf zugreifen. Die Frage, was bringt dir dein Glaube, ist eine Frage deiner Sehnsucht. Nach was hast du Sehnsucht? Und wenn es die Sehnsucht nach einem gefüllten Leben ist, dann ist die Antwort hier, die wirst du nur finden, wenn du hin und her gehst, durch die Tür gehst und dir das Leben in Fülle schenken lässt. Und die gute Botschaft ist, diese Tür steht ja offen. Jesus ist ja da. Egal, wo du gerade bist, weil er die lebendige Tür ist. Er kommt zu dir, wenn du willst. Und Jesus lädt dich ein, hineinzugehen und hinauszugehen und zu leben. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, betonen wir damit, dass wir durch diese lebendige Tür Jesus gehen wollen. Wir müssen dafür nicht perfekt sein. Wir brauchen die Bereitschaft. Ich lade euch ein, euch jetzt einen Moment zu nehmen. Um zwei Fragen vielleicht nachwirken zu lassen. Wo bist du vielleicht gerade noch auf einer Weide, die mal eine gute Weide war, aber jetzt keine mehr ist? Wo hängst du noch an Dingen fest, die dich nicht mehr nähren? Und wo ist der Dieb in deinem Leben unterwegs und raubt dir, dass du die Fülle annehmen kannst, die Jesus dir geben will? Ich lade dich ein, das in dir nachklingen zu lassen. Ganz bewusst jetzt auch in Vorbereitung zum Abendmahl vor Jesus zu bringen. Herr, ich danke dir, dass du die lebendige Türe bist, in der Heilung, Veränderung möglich ist. Ich danke dir, dass wir jederzeit durch dich hinein und hinausgehen dürfen, um gute Weide zu finden, um gute Nahrung in unserem Leben zu haben. Für unsere Seele, für unseren Körper. Dass das beides zusammengehört, das Hinein und das Hinausgehen. Weil du gekommen bist, damit wir ein Leben haben, das mehr ist als das, was wir nur sehen können. Das außergewöhnlich ist, weil es überfließend ist, weil es mehr hat. danke dir, dass du alles dafür getan hast, dass wir durch dich aus die Türe gehen dürfen und dass wir das jetzt im Abendmahl feiern dürfen. Dass wir uns daran erinnern dürfen, was du für uns getan hast. Und dass wir nur die Hände aufmachen müssen, es anzunehmen, die Bereitschaft haben, durch die Tür zu gehen. Amen.